Fußball ist bekanntlicherweise die schönste Nebensache der Welt. Für mich ist es im Moment mit nicht so viel Freude verbunden. Wie manche wissen, bin ich ein Fan vom FC Bayern München. Und zu dieser Jahreszeit wird leider in den letzten Jahren immer wieder auch meine Leidensfähigkeit geprüft. Aber ich lasse mich gerne beraten von einigen VfB-Fans, wie man mit Niederlagen und Schmerzen umgeht. Okay, ich gebe zu, ich würde mich auch freuen, wenn sie im nächsten Jahr dann auch wieder erstklassig sind. Auch für meinen Sohn, der durch diese heimtückische Aktion hier im ersten Gottesdienst, als ich hier eingeführt worden bin in diese Gemeinde, eine VfB-Trikot übergestülpt bekommen habe und einen VfB-Ball in die Hand gedrückt bekommen habe. Und seitdem ist er Stuttgart-Fan, ja? Das kann echt nicht wahr sein. Aber dazu erzähle ich euch eine Geschichte von dem Fußball-Sachverstand meines Sohnes. Und zwar war es so, er war noch im Kindergarten, hat er mir erzählt, Papa, wir haben Fußball gespielt und wir haben 1-0 gewonnen. Und ich so, cool, mein Sohn, ich bin stolz auf dich. Gegen wen habt ihr denn, mit wem hast du denn zusammen gespielt? Und er sagte, ja, mit dem Simon und mit dem Liam und mit dem Malte und der Samuel war der Schiedsrichter. Und ich frage zurück, und gegen wen habt ihr gespielt? Tja, Papa, da haben wir keinen gefunden. Also so viel zum Fußball-Sachverstand. Das war der Moment, in dem ich so dachte, jetzt bist du gefragt als Mann und Vater und habe zu meinem Sohn gesagt, wir schauen Sportschau. Uns hingesetzt, Sportschau geguckt und mittlerweile ist der Sachverstand meines Sohnes, was Fußball betrifft, doch einigermaßen deutlich besser ausgeprägt. Was mich wiederum zu der Frage führt, wie landet er beim VfB Stuttgart? Aber nun ja, genug mit Fußball. Ich will keine Predigt über Fußball halten. Ich wollte einen alten Brauch wieder aufleben lassen, und zwar das Osterlachen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es hatte mal seinen Platz in der Liturgie, in der Kirche eine ganze Zeit lang, dass der Pastor in seiner Predigt zu Ostern versucht hat, die Gemeinde zum Lachen zu bringen. Jetzt ist ein Sonntag nach Ostern. Wir haben eben gehört, Ostern ist vorbei. Aber ich habe mich trotzdem gewagt, das mal zu machen, weil ich nochmal über diese Osterfreude mit euch nachdenken möchte. Dieses Lachen ist einfach ein Ausdruck davon, dass wir in der Gemeinde, in der Kirche uns freuen, dass Jesus auferstanden ist. Dass es für die bittersten Situationen in unserem Leben keine Hoffnungslosigkeit mehr gibt, sondern dass Hoffnung da ist, dass wir ultimative Hoffnung haben. Karl Barth hat mal gesagt, wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr mit tragischem Gesicht umherlaufen und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat. Klare Worte von Karl Barth. Klare Worte zur Osterfreude. Wir haben Freude nicht nur an Ostern, sondern Ostern hat Freude in diese Welt gebracht, weil Hoffnung ist. Jetzt weiß ich nicht genau, wie dein Bild von Gemeinde so ist. Und wenn ich dich nach der ersten Assoziation frage, die dir zu folgenden Begriffen einfällt, Freude, Fröhlichkeit, Ausgelassenheit, Spaß, Party, würdest du vermutlich nicht damit rechnen, dass ich dir damit Gemeinde umschreiben möchte. Wir tun uns doch meistens etwas schwer mit dieser ausgelassenen Freude. Wir haben mehr so eine inwendige Freude. Hier irgendwo ganz tief drin, die sitzt da irgendwo und freut sich für sich selbst. Ein Pastor versucht, seine Gemeinde zum Lachen zu bringen, so wie ich eben. Er hat nicht so viel Glück, er gibt wirklich alles, er tut alles, reiht Anekdote an Anekdote und die Gemeinde ist einfach nicht zum Lachen zu bewegen. Nach dem Gottesdienst kommt ein Gemeindemitglied zum Pastor und sagt, Herr Pastor, wenn ich nicht gewusst hätte, dass Sie Gottes Wort verkündigen, dann hätte ich mehrmals lauthals losgelacht. Tun uns etwas schwer mit der Freude. Bei Freude denken wir doch eher an andere Orte. Obwohl wir allen Grund haben, uns zu freuen. Wir sind befreit, wir sind erlöst. Es ist ultimative Hoffnung in die Welt gekommen. Wir haben Grund zu höchstem Vergnügen, uns zu freuen und miteinander fröhlich zu sein. Ich weiß nicht, ob jemand von euch der Begriff Anweidetag etwas sagt. Den hat man schon mal erlebt, einen Anweidetag. Meine Tochter mag gerne Pferde und wir haben uns überlegt, wir gehen mal zum Reiterhof und schauen uns das dort an und sie kann vielleicht ein bisschen reiten. Und wir sind zufällig am Anweidetag dorthin gekommen. Und was war das ein Fest, diese Pferde zu sehen, die nach Monaten, wo sie im Stall gewesen sind, das erste Mal wieder auf die Koppel hinaus durften. Das war die pure Lebensfreude, die haben Freudensprünge gemacht, da war geballte Energie in der Luft. Und ich finde, es ist auch ein Bild für das, was wir erleben mit Jesus Christus, was er möglich gemacht hat. Wir waren gefangen, wir waren eingesperrt und jetzt ist Freiheit, raus auf die saftige Weide. Jesus hat es möglich gemacht für uns und deshalb haben wir Freude. Wir können uns freuen wie diese Pferde eigentlich und ein paar Freudensprünge machen. Warum machen wir das eigentlich nicht? Freude. Wir denken oft eher an andere Orte und andere Dinge, an denen wir uns freuen. Vielleicht an ein gutes Essen. Also wenn ich ein gutes Essen vor mir habe oder wenn ich weiß, jemand hat mich eingeladen, der Stefan zum Beispiel, und der sagt mir dann, es gibt Rindersteaks, dann läuft mir das Wasser schon im Vorhinein im Munde zusammen. Oder wenn ich selber was koche, dann gucke ich die Zutaten an und freue mich daran, das zusammen zu mengen, und dann fängt es an zu duften und es riecht schon so lecker. Ich freue mich, es zu servieren und dann mit den Gästen das zu genießen. Oder vielleicht freust du dich auf ein kulturelles Event, dass du Karten fürs Theater hast oder ein lustiges Kabarett, wo du weißt, da wird nochmal richtig gelacht. Oder ein Kinofilm, auf den du lange schon wartest. Das ist Freude. Freude darüber, du freust dich auf etwas, vielleicht auch auf ein sportliches Event, vielleicht bist du gerade am Trainieren auf irgendeinen Wettkampf hin und du freust dich an deinem Trainingsfortschritt oder dass dieser Wettkampf bald ansteht. Vielleicht gehst du um ein Stadion, ich kann mich manchmal tagelang auf so ein Fußballspiel vorfreuen und dann lege ich meine Fansachen bereit am Tag und dann ziehe ich mich an und dann freue ich mich, wenn das Spiel entsprechend läuft. Bald ist wieder soweit, am Mittwoch spätestens. Freude. Wir denken an diese Orte, vielleicht ist es auch die Schöpfung, an der du dich gerade so freust, weil wenn wir im Frühling rausgehen, der Frühling ist ja da, auch wenn es jetzt nochmal kalt geworden ist. Jetzt letztens hier rechts vom Gemeindehaus haben die japanischen Kirschen geblüht. Das sah wunderschön aus, als sie so voll in voller Pracht da sich entfaltet haben. Frühlingsblumen, die durch die Erde stoßen, und die Tulpen und die Osterglocken, die blühen. Oder du gehst spazieren und siehst die Rapsblüten und alles ist gelb und sieht wunderschön aus. Wir haben letztens meinen Cousin besucht auf einem Apfelhof. Den hat er im Osten von Stuttgart und es war ein wunderschöner Tag vor 2 Wochen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, da war schon der Sommer da sozusagen. Und wir haben die Kirschblüte genossen. Wunderschön. Es ist toll, dass Gott uns solche Lebensfreuden möglich macht. Und wir brauchen das und wir dürfen das genießen. Gott freut sich, wenn wir uns freuen. Und wir müssen es gar nicht abspalten von Gott, dass wir uns freuen. Gott ist ein Gott der Freude, der sich selber freut und der vollkommene Freude in unserem Leben zum Ziel hat. Lass uns das mal gemeinsam anschauen. Gott ist ein Gott der Freude. Ich möchte ein paar Bibelstellen mit euch teilen, wo wir sehen, dass Gott, bei Gott Freude die Fülle ist. In Zephania 3, Vers 17 steht zum Beispiel, dass Gott sich über uns Menschen freut. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Was für ein fröhlicher Gott. Gott verordnet seinem Volk immer wieder Freudenfeste, die sollen das jährlich wiederkehrend, immer wieder, mehrmals im Jahr Feste feiern. Eine Stelle nur als Beispiel aus 5. Mose 16. Wenn nicht nur die Getreide, sondern auch die Weinernte eingebracht ist, sollt ihr 7 Tage lang das Laubhüttenfest feiern. 7 Tage lang feiern. Begeht es als Freudenfest mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen und mit den Leviten in eurer Stadt, den Fremden, die bei euch leben, den Waisen und den Witwen. Also alle sollen feiern zusammen. Feiert es 7 Tage lang zu Ehren des Herrn an der Stätte, die er auserwählen wird. Der Herr, euer Gott, wird seinen Segen auf alle eure Arbeit legen und euch reichen Ertrag schenken. Deshalb sollt ihr euch an diesem Fest von Herzen freuen. So stellt sich Gott das Miteinander von ihm und Menschen vor. Mit einem Freudenfest, da ist Party, ja, da knallt's, da geht's ab, 7 Tage lang feiern. Das war nicht irgendwie nur so ein bisschen, mal ein bisschen Freude, sondern da ging's richtig ab. Das, was Gott uns zusagt, bringt Freude in unser Leben. Habakkuk 3, Vers 18. Und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft. Was er zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude. Vom Gott kommt Freude in unser Leben hinein. Das sehen wir auch in den Psalmen. Da ist massig Freude. Nur 2 Psalmen, kurz zur Auswahl. Im Psalm 16, Vers 11. Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Ungetrübte Freude. Im Psalm 30, Vers 12, du hast mein Klagelied in einen Freudentanz verwandelt, mir statt des Trauerkleids ein Festgewand gegeben. Als Jesus geboren wird, im Neuen Testament geht's weiter. Da sagt der Engel, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Gott kommt in die Welt und es bedeutet Freude für die Menschen. Und das erste Wunder, was Jesus tut im Johannesevangelium, ist ein Wunder, das sich nicht mit der Not der Menschen, dem Elend auseinandersetzt, sondern mit einem Fest. Da wird gefeiert, ja, das ist ein Hochzeitsfest. Das erste Wunder, was Jesus tut, ist der Freude der Menschen behilflich. Der hilft denen, ein Fest weiter feiern zu können. Da war der Wein ausgegangen und Wasser wird zu Wein gemacht, guter Wein. Und die konnten weiter feiern. Und das hat Jesus möglich gemacht. Paulus sagt uns, aus dem Gefängnis heraus, ja, aus dem Gefängnis, da sitzt er, eingesperrt, und er sagt, freut euch immerzu mit der Freude, die vom Herrn kommt, und noch einmal sage ich, freut euch. Aus dem Gefängnis, freut euch immerzu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Eine letzte Stelle noch, wenn die Bibel so nach vorne schaut, auf das, was uns erwartet, wenn Jesus Christus seine Herrschaft auf dieser Welt endgültig aufrichten wird, dann wird es oft in einem Bild von einem Freudenfest ausgemalt. In Jesaja 25, Vers 6 zum Beispiel, ist Gott der Ausrichter einer richtig feinen Party. Da steht, hier auf dem Zionsberg wird es geschehen, der Herr, der Herrscher der Welt, wird für alle Völker ein Festmahl geben mit feinsten Speisen und besten Weinen, mit kräftigen, köstlichen Speisen und alten, geläuterten Weinen. Ja. Da kann man mal sein und feiern und sich darauf freuen, dass dieses Fest uns erwartet. Und das Coole ist, dass Gott uns nicht nur ab und zu so ein bisschen Freude schenken möchte, sondern Gott hat zum Ziel, in unserem Leben vollkommene Freude zu schenken. Gottes Ziel in deinem Leben ist es, dass dich tiefe Freude erfüllt. Davon spricht Jesus in seiner großen Abschiedsrede im Johannesevangelium mehrmals. In Johannes 15, Vers 11 sagt Jesus, ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Und in Johannes 17, Vers 13, da betet Jesus zu seinem Vater, ich bin auf dem Weg zu dir. Ich sage dies alles, solange ich noch bei Ihnen, also bei den Jüngern in der Welt bin, damit meine Freude Ihnen in ganzer Fülle zuteil wird. Freude, an der nichts fehlt. Freude, die vollkommen ist. Freude in Fülle. Jesus hat ein Ziel in deinem Leben und dieses Ziel ist Freude. Nicht ab und zu ein bisschen, sondern Jesus möchte dich mit tiefer Freude füllen. Deshalb redet er, deshalb handelt er, deshalb lebt er. Und diese Worte von Jesus sind Freudeschenker für unser Leben. Deshalb lasst uns das inhalieren, ja? Was Jesus uns zu sagen hat, das, was wir in der Bibel von Jesus lesen. Zieht euch das rein, das sind Freudeschenker für euch. Und Jesus legt noch einen oben drauf. Er spricht davon, dass er uns den Heiligen Geist senden wird. Das ist die lebendige Verbindung zwischen ihm und uns, zwischen Gott, dem Vater und uns. Und dieser Heilige Geist ist ein wahrer Spezialist für Freude. In Galater 5 wird eine Liste aufgezählt, was der Heilige Geist alles wirken möchte in unserem Leben. Und in dieser Liste steht, oh Wunder, die, ja, ein bisschen mehr, die Freude. Ja, da ist Freude in dieser Liste. Der Geist Gottes dagegen lässt eine Frucht, als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden. Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Alles Dinge, die wir gut gebrauchen können, die Freude ist mit dabei. Und der Heilige Geist wird noch an verschiedenen anderen Stellen ganz eng zusammen mit der Freude genannt. Auch an Stellen, wo man eigentlich vielleicht gar nicht damit rechnet, dass da Freude möglich ist. Deshalb nur noch eine Stelle als Beispiel aus 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Ihr aber seid unserem Vorbild gefolgt, sagt Paulus dazu der Gemeinde, und damit dem Vorbild unseres Herrn, Obwohl ihr schwere Anfeindungen ertragen musstet, habt ihr die Botschaft mit der Freude angenommen, die der Geist Gottes schenkt. Der Geist Gottes schenkt Freude, selbst in Situationen hinein, wo wir uns das gar nicht vorstellen können. Das Ziel Gottes in unserem Leben ist Freude, ist tiefe Freude. Nicht ab und zu als Goodie obendrauf, als irgendwie eine besonders schöne Situation in unserem Leben, sondern Gottes Ziel ist es, dass uns vollkommene Freude erfüllt, dass an unserer Freude nichts mehr fehlt. Die Frage ist dann, warum ist die Gemeinde oft, zumindest gefühlt, nicht die Top-Adresse für Freude? Also da ist so viel Freude bei Gott und Gottes Ziel in unserem Leben ist Freude und wir gehen eher zum Lachen in den Keller und irgendwie kommt uns des Öfteren die Freude an Gott, an Gemeinde, aneinander abhanden. Woran liegt es? Ich glaube, es liegt daran, dass wir immer wieder Situationen erleben, in denen uns die Freude geraubt wird. Da sind so Freudendiebe unterwegs. Freudendiebe. Das höchste Ziel und Interesse Gottes, oder ein hohes Ziel von Gott in unserem Leben ist es, uns Freude zu schenken. Und deshalb hat der Teufel auf der anderen Seite das höchste Interesse, uns diese Freude zu rauben. Der Teufel ist sozusagen der größte aller Freudendiebe. Er will uns die Freude rauben an Gott und aneinander. Und ich möchte euch kurz bitten, dass ihr euch mal austauscht zu zweit, mal kurz darüber nachdenkt, was sind solche Freudendiebe, die uns die Freude aneinander und an Gott rauben möchten. Einfach mal kurz austauschen, ein bisschen assoziieren, ganz frei, gibt kein richtig oder falsch, einfach mal kurz austauschen. Was sind so Freudendiebe, die die Freude aneinander und an Gott rauben möchten? Okay, wir wollen nicht zu viel Zeit mit diesen Freudendieben verbringen, weil die haben so Ansicht, wenn sie da mal anfangen zu arbeiten, dann nehmen die ganz viel Raum direkt ein. Ich möchte trotzdem 2, 3 Stimmen einmal zu Wort kommen lassen. Was ist euch so eingefallen? Ungeduld? Streit? Sorgen? Schmerzen? Ja? Okay, stopp. Diesen Freudendieben muss man eine klare Ansage machen. Jeder von euch kennt so ein paar von diesen Freudendieben. Das sind so die Themen, die euch immer wieder runterziehen. Das sind die Themen, die euch gerne die Freude aus dem Leben absaugen. Das sind diese Freudendiebe, die nicht aufhören, die manchmal mit Kleinigkeiten, ja, drücken die auf einen Knopf und dann ist die ganze Freude mit einem Mal verschwunden. Mit höchstem Vergnügen setzt der Teufel, dieser größte aller Freudendiebe, bei unseren Beziehungen an. Der Teufel wird in der Bibel auch der Durcheinanderbringer genannt. Und das ist er. Er ist ein fieser Durcheinanderbringer, der vor allen Dingen unsere Beziehungen in den Blick nimmt. Er möchte unsere Beziehung zu Gott und zueinander stören, mit dem Ziel, dass wir die Freude aneinander und an Gott verlieren. Und sein Ziel hat er vor allen Dingen dann erreicht, wenn wir auf einmal anfangen zu denken, ich bin ganz allein. Ich bin ganz allein damit, die anderen sind alle doof. Diese Sorgen, die versteht keiner, die hab nur ich. Oder dieser Konflikt, das ist so blöd, keiner hört mir zu, nimmt sich Zeit, meine Position zu hören und der andere ist sowieso der allerletzte. Das ist Schuld, mit der ich denke, wo ich allein bin. Sowas, was ich mir hier habe zu Schulden kommen, das hat sich bestimmt noch keiner geleistet hier in der Gemeinde. Oder wie können die das nur wagen, mir das vorzuwerfen? Ich bin ganz allein mit meinen Gedanken und dieser Teufelskreis dreht sich immer weiter, schnürt sich ein und nimmt meine Beziehungen ein, baut Mauern auf und auf einmal ist die Freude weg. Freude an Gemeinde, Freude an Gott, auch der versteht mich nicht, auch der interessiert sich nicht für mich. Und dann hat der Teufel sein Ziel erreicht. Eine ganz plastische Geschichte dazu aus dem Alten Testament ist die Geschichte von Kain und Abel, wo wir das ganz plastisch sehen können, wie das funktionieren kann und was da so abgeht. Ich möchte euch das vorlesen aus 1. Mose 4, Vers 3 bis 8. Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig, warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. In dieser Geschichte sehen wir, wie dieser Freudendieb vorgeht. In dieser Geschichte geht es nicht darum, warum jetzt Gott das eine Opfer gnädig ansieht und das andere Opfer nicht. Es ist nicht Ziel, das mit dieser Geschichte das zu zeigen. Es geht darum, wie Kain auf diese gefühlte Ungerechtigkeit reagiert. Der vergleicht sich mit seinem Bruder und fühlt irgendwie, dass Gott das Opfer seines Bruders mehr würdigt als das Opfer, was er gebracht hat. Fühlt sich ungerecht behandelt. Und dann steigt Wut in ihm auf. Ja, Wut. Klammer auf, völlig normal. Wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, dann steigt auch Wut in uns auf. Ich kenne das, dass man wütend wird darüber, wie man hier falsch behandelt wird. Und dann passiert aber eine Weichenstellung, die Kain selber vornimmt. Er senkt seinen Blick finster zu Boden. Und damit bricht er die Beziehung ab zu Gott, für den ist er nicht mehr ansprechbar. Er hat seinen Bruder, die Menschen um sich herum nicht mehr im Blick, bleibt nur noch für sich. Und es wird finsterer und finsterer und in dieser Dynamik ganz allein kann Kain nichts mehr unternehmen. Der Teufel hat sein Ziel erreicht, weil die Beziehungen gekappt sind zu Gott, dem Vater und zu den Mitmenschen von Kain drumherum. Das ist das, was der Freudendieb erreichen möchte. Warum geht uns die Freude aneinander und an Gott manchmal verloren, weil der dieser Freudendieb ist, der unsere Beziehungen durcheinander bringen möchte, der daran interessiert ist, dass unser Blick nach unten geht, dass wir für uns bleiben, dass wir uns allein fühlen. Das ist das, wo uns die Freude flöten geht im Leben. Und die gute Nachricht ist, dass wir dem nicht hilflos ausgeliefert sind. Kain hätte auch einen Ausweg gehabt. Er hätte seine Wut als Klage an Gott richten können. In dieser Beziehung bleiben, nicht dicht machen, sondern einfach Gott diese Wut sagen. Er muss diese Wut ja gar nicht runterschlucken und so tun, als wäre alles happy-clappy, aber er kann diese Wut einfach äußern und an Gott abgeben. Ich kenne das manchmal, wenn ich mich über jemanden ärgere, dann denke ich, was war das für eine doofe Aktion, was ist das für ein Blödmann? Und schon fängt dieser Freudendieb an zu arbeiten und meine Gedanken kreisen um diese Person und kreisen um diese Situation und hören überhaupt nicht auf. Und der Teufel, der mag das, wenn ich das alleine in mir bewege und das in mir bleibt oder ich vielleicht nur zu Leuten hingehe, die mich nur bestätigen in meiner Situation und die sagen, oh, so recht, der andere ist so blöd. Und ich kann diesen Teufelskreis nur dann durchbrechen, wenn ich mich an andere Leute wende, wenn ich mich an Gott wende mit meinem Ärger, wenn ich ihm sage, was mich beschäftigt oder wenn ich Leute habe, denen ich sagen kann, was mich beschäftigt, worüber ich mich ärgere, was da für Fragen und Zweifel und Nöte sind. Ich brauche Leute, die mich dann motivieren und mir helfen, die richtigen Schritte zu gehen. Und deshalb brauchen wir unbedingt starke Beziehungen, ein festes Beziehungsnetz, das uns stützt, wenn dieser Freudendieb anfängt zu arbeiten, wo wir hingehen können, wo wir ganz authentisch und ehrlich von dem erzählen wollen, was unser Leben gerade schwer macht, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir Fragen haben, wo wir Zweifel und Nöte haben. Wir brauchen Leute, wir brauchen eine Gemeinschaft, die uns auffängt und die uns hält und die uns hilft, uns diesem Freudendieb zu stellen. Und deshalb möchte ich mir zum Abschluss mit euch noch eine Gemeinschaft anschauen, in der wir lesen, dass da überschwängliche Freude zu finden ist. Eine Gemeinschaft, die scheinbar ein so starkes Beziehungsnetz hatte, dass dieser Freudendieb nicht die Chance hatte, ihnen die Freude aneinander und an Gott zu rauben. eine Gemeinschaft, in der stattdessen eben überschwängliche Freude ist. Wird in der Apostelgeschichte genannt. Und wir wollen mal noch hinschauen, was sind denn da für Faktoren genannt, wie die sich dem Freudendieb stellen können? Was sind da für Faktoren genannt, die dafür sorgen, dass in dieser Gemeinschaft Freude in überschwänglichem Maße zu Hause ist? Ich lese vor aus Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen, und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Nochmal der eine Vers. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Was für eine attraktive Gemeinschaft, die uns hier vor Augen gestellt wird. Also ich möchte euch bitten, diese Verse in der nächsten Woche vielleicht in eurer persönlichen Bibellese nochmal zu bedenken, auch in eurer Kleingruppe vielleicht diesen Text miteinander zu teilen. Hier steckt so viel drin, was uns für Gemeinschaft, auch für unsere Gemeinschaft echt so eine Richtschnur sein kann, ein Ziel, wie wir miteinander umgehen können und sollten. Schaut da nochmal rein gemeinsam und zieht alles raus, was ihr in diesem Text nur finden könnt. Ich möchte nur auf den Vers 42 nochmal eingehen, weil da vier Stichworte genannt sind für eine Gemeinschaft, die durch überschwängliche Freude gekennzeichnet ist, in der überschwängliche Freude wohnt. Das erste ist die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Überschwängliche Freude ist da, wo das Wort Gottes viel Raum hat. In dieser Gemeinde, in dieser ersten Gemeinde, waren die Christen zusammen und haben geteilt, was sie im Wort Gottes erkannt haben. Die haben sich davon berichtet, was sie mit Jesus erlebt haben. Lasst das Raum reichlich, das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen, damit es den ganzen Reichtum bei euch entfaltet, so ist es im Kolosserbrief zu lesen. Die haben das Wort Gottes miteinander geteilt. Und deshalb möchte ich dir einfach sagen, schlag die Bibel auf. Manchmal ist es so, unter Christen, ach, Bibel lesen, das ist so ein Pflichtprogramm und so anstrengend und irgendwie, ach Mensch, irgendwas haben wir ein bisschen leid. Aber in der Bibel, wenn du die aufschlägst und das Wort Gottes einfach anschaust, das ist ein Freudeschenker. Das ist etwas, was Freude begünstigt in deinem Leben. Und deshalb teil auch mit den Leuten in deiner Kleingruppe, such dir eine Kleingruppe und teil dort die Bibel miteinander. Es wird euch Freude schenken. Und hör gut hin, wenn jemand irgendwelche Erkenntnisse aus der Bibel weiterzugeben hat. Was habe ich profitiert schon von guten Predigten von anderen Leuten? Was habe ich profitiert von guten Gedanken, die Leute mir weitergegeben haben, die sie im Wort Gottes erkannt haben? Deshalb teilt das miteinander. Wenn du einen coolen Gedanken in der Bibel gefunden hast, dann behalt den nicht für dich. Muss ja nicht jedes Mal eine Andacht oder eine Predigt draus machen. Einfach sagen, hey, ich habe da was Cooles gefunden in der Bibel. Das fand ich richtig stark und das möchte ich dir gerne mal erzählen. Freude ist da zu Hause, wo eine Gemeinschaft dem Wort Gottes Raum gibt, wo Raum ist, dass man das Wort Gottes miteinander teilt. Das zweite ist ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Überschwängliche Freude ist da, wo Menschen füreinander da sind. Und wie waren die da füreinander da? Was wir da lesen davon, wie die ihr Leben geteilt haben, im wortwörtlichen Sinne, wie die den Nöten gegenseitig, die da waren, wie sie ihnen begegnet sind und wie sie sich umeinander gekümmert haben, das ist ja der absolute Wahnsinn, was die dort füreinander in Gang gebracht haben. Und wir brauchen auch so kleine, starke Gemeinschaften in unserer Gemeinde, Die Gemeinde dort in Jerusalem, das waren tausende von Menschen, die haben sich manchmal zusammengetroffen, aber auch wahrscheinlich nicht alle. Und daneben gab es Treffen in den Häusern, so steht es in dem Text drin. Die haben sich in kleinen, starken Gruppen getroffen. Und auch du brauchst so eine starke, kleine Gruppe. Deshalb haben wir in unserer Gemeinde Kleingruppen, in denen wir Gemeinschaft bilden, in denen wir zusammen sind, in denen wir versuchen, so füreinander da zu sein, Leben zu teilen, sich den Sorgen zu stellen, die Sorgen miteinander zu teilen, diese Freudendiebe äußern zu können, dass du sagen kannst, hey, bei mir passiert gerade was, das kann ich nicht einordnen. Lass uns dafür beten, lass uns fragen, was Gott mir geben möchte, was Gott mir sagen möchte in meine Situation hinein. Jeder von uns braucht eine kleine, starke Gruppe, wo wir unterwegs sind und Leben miteinander teilen. Und wo wir auch Siege feiern, ja? Darin sind wir auch manchmal nicht so gut, dass wir einfach auch mal feiern gemeinsam, was wir Schönes erlebt haben, was wir Schönes erreicht haben. Wenn jemand irgendwie einen Karriereschritt macht oder wenn jemand eine Klausur bestanden hat oder wenn jemand ein Kind geboren hat, lasst uns feiern, ja? Wir sind auch dafür da, miteinander zu feiern, damit diese Sorgen auch nicht immer so groß werden und den ganzen Raum einnehmen auf einmal. Wir brauchen kleine, starke Gruppen. Jeder von uns braucht es. Eine starke Gemeinschaft, wo wir füreinander da sind, weil da überschwängliche Freude zu finden ist. Das dritte ist das Mahl des Herrn. Überschwängliche Freude ist da zu Hause, wo eine Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt, was Jesus für sie getan hat. Das ist mir nochmal so deutlich geworden. Überlegt euch das mal. Ja? Die waren tagtäglich zusammen. Das ist schon crazy. Und dann haben die noch jedes Mal das Abendmahl miteinander gefeiert. Jedes Mal, jeden Tag Abendmahl. Wir machen das einmal im Monat. Ist okay. Die haben es Tag für Tag gemacht. Und damit hatten sie eins ganz klargestellt. Dass sie niemals vergessen, was das Fundament ihrer Gemeinschaft ist. Dass sie niemals vergessen, worauf alles aufbaut. Es baut eben nicht auf das auf, wer ich bin und was ich tue, sondern auf das, was Jesus tut. Was Jesus getan hat und wer er ist, das stand bei denen immer im Mittelpunkt. Wie schnell geht's in der Gemeinde um mich, um meine Bedürfnisse, um meine Grenzen, um unsere Konflikte, um das, was so bei uns ist. Jesus Christus ist der Mittelpunkt und das hatten die ganz klar. Das, was Jesus getan hat, das steht im Mittelpunkt. Vielleicht erinnert uns in diesem Jahr das Lutherjahr öfter daran, weil wir da immer wieder auch dran erinnert werden, was ist eigentlich der Kern unseres Glaubens? Es ist eben nur Glaube, mein Ja im Vertrauen zu dem, was Jesus für mich getan hat. Es ist allein Geschenk, es ist die Gnade, es ist allein Christus, was er getan hat. Lass uns das in den Mittelpunkt stellen und uns immer wieder daran erinnern, es kommt nicht darauf an, wer ich bin und was ich tue, sondern was Jesus getan hat. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen als Gemeinde, was unsere Gemeinschaft zusammenhält und was uns Freude schenkt. Weil ich oft so unzufrieden mit mir bin und mit den Leuten um mich herum. Passiert ganz schnell. Es geht aber um Jesus und was er tut und was er kann und was seine Möglichkeiten sind. Überschwängliche Freude ist da zu Hause, wo wir in den Mittelpunkt stellen, was Jesus Christus getan hat. Deshalb feiert auch mal in den Kleingruppen Abendmahl, dann kommt es ein bisschen häufiger vor. Und das letzte ist das Gebet. Diese Gemeinde dort hat viel gebetet und überschwängliche Freude ist da zu Hause, wo Menschen sich auf Jesus Christus, auf Gott, den Vater, auf den Heiligen Geist ausrichten und sich abhängig von ihm wissen. Die haben das Gespräch mit Gott gesucht, weil sie wussten, wir sind abhängig von ihm. Von ihm erwarten wir alles, ihm verdanken wir alles. Und deshalb ist es gut, dass wir im Gottesdienst Zeit haben, in der Anbetung uns auf Gott auszurichten, ihn anzubeten. Deshalb ist es gut, wenn ihr euren Kleingruppen Zeit und Raum ist, füreinander zu beten, euch im Gebet an Gott zu wenden. Deshalb ist es gut, dass wir hier demnächst in der Gemeinde einen Gebetsraum haben werden, der ganz dem Gebet gewidmet ist, der euch anregen soll, euch Möglichkeiten zeigen soll, wie ihr euer Gebetsleben gestalten könnt. Deshalb ist es gut, dass wir ein Seminar haben zum hörenden Gebet. Wenn du deinen nächsten Schritt gehen möchtest, wenn du dein Gebetsleben weiterentwickeln möchtest, dann melde dich an zu diesem Seminar, sei dabei und lass dich inspirieren, wie du dein Gebetsleben erweitern kannst. Deshalb ist es gut, dass wir in der Gemeinde einen Bereich Gebet haben. Einen eigenen Bereich Gebet und Seelsorge. Ja, Seelsorge ist auch wichtig, aber es ist ein Bereich, der mit Gebet benannt ist. Das habe ich noch nicht in vielen Gemeinden gesehen. Es ist gut, dass wir das haben, weil das Gebet einfach ein Zentrum ist und weil wir eine betende Gemeinde sein möchten. Überschwängliche Freude ist da zu Hause, wo Gemeinde viel miteinander betet. Deshalb betet los, legt los. Apostelgeschichte 2 ist ein Text, wo eine Fülle zu finden ist über eine Gemeinschaft, die überschwängliche Freude erfüllt. Dinge, die wir tun können, Faktoren, die wir berücksichtigen können. Ich möchte noch eins nennen, das jetzt nichts mehr mit dem Text zu tun hat. Lasst uns einfach Spaß zusammen haben. Ja? In der Gemeinde dürfen wir auch Spaß zusammen haben. Wir dürfen lachen und fröhlich sein. Ja, wir haben allen Grund dazu. Wir haben einen Gott der Freude. Freude ist nicht nur im Stadion. Freude ist nicht nur beim Kabarett. Freude ist nicht nur bei der Comedy, die du am Freitagabend im Fernsehen siehst. Freude hat ihren Platz in der Gemeinde. Wir dürfen Spaß miteinander haben. Ich war letztens in der ICF zu einem Seminartag. Und ich kam etwas zu spät und die waren gerade, hatten losgelegt mit dem Lobpreis und alles hüpfte, ja, alles hüpfte. Und ich kam so an aus dem Zug und dachte so, meine Güte, was geht denn hier ab, wie sind die denn drauf, erstmal ein Kulturschock. Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, okay, yeah, ist ganz cool, hier dabei zu sein. Und es hat mich angesteckt, wie die fröhlich zusammen waren. Zwischendurch haben wir ein Spiel mit Luftballons gemacht. Und es war gut, ja, einfach mal Spaß zusammen zu haben und nicht immer nur so bierernst zusammen zu sein und die Freude hier zu haben, die sich irgendwo ganz tief drinnen irgendwo freut. Die darf raus, ja. Wir haben allen Grund dazu. Unser Herr ist auferstanden, wir haben Hoffnung. Ich habe einen kleinen Clip mitgebracht, der uns auch zeigt, wie ansteckend Freude ist. Ha ha ha!